Wann hat Jesus gebetet? Das fragen wir heute in dieser Katechismus-Sendung. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Das Gebet ist tatsächlich ein eigener Abschnitt im Katechismus der katholischen Kirche, untergliedert ja in vier große Kapitelabschnitte. Und der letzte dieser großen Abschnitte des Katechismus der katholischen Kirche widmet sich ausführlich dem Gebet. Das ist also tatsächlich ein katechetisches, ein Katechismus-Thema, das Gebet. Und in diesem Abschnitt stellt der Katechismus auch die Frage, wann denn Jesus gebetet hat. Eine erstaunliche, eine interessante Frage. Wenn man jetzt vielleicht neu zum Glauben kommt, könnte man sich auch denken, na, Jesus hat der überhaupt gebetet, der hat das ja gar nicht nötig gehabt. Offensichtlich hat er das getan. Und in welchen Situationen er das getan hat und was wir in diesen Situationen auch sehen können über unseren Glauben, erkennen können von unserem Glauben und auch mitnehmen können in unser eigenes Leben mit Gott. Das wollen wir heute mal betrachten. Freuen uns, dass wir dazu Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel hören. Grüße Gott, Diakon Kiesig.
Grüße Gott, lieber Herr Dornis. Grüße Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Diakon Kiesig kennt sich in der Bibel wirklich aus, das muss man so sagen. Das bezeugen auch seine vielen Bücher, in denen er versucht, die Bibel in Reimform sozusagen an den Mann zu bringen, sag ich mal salopp. Dazu gibt es so Titel wie Gott auf den Fersen oder In der Bibel stets geschrieben oder auch die jüngste Publikation zu den Gleichnissen Jesu. Dazu finden Sie nähere Angaben in den Details zu dieser Sendung auf horeb.org. Heute also unsere Frage, Diakon Kiesig. Wann hat Jesus gebetet? Ich sage noch mal schnell, was der Katechismus dazu andeutet. Er sagt, das Evangelium zeigt Jesus oft im Gebet. Wir sehen ihn, wie er sich in die Einsamkeit zurückzieht, auch in der Nacht. Er betet vor den entscheidenden Schritten seiner Sendung und der Sendung der Apostel. Und jetzt kommt's, das ist ein starker Satz, sein ganzes Leben ist Gebet, denn er ist in ständiger Liebesgemeinschaft mit dem Vater. Diakon Kiesig, zu dieser Frage, wann hat Jesus gebetet, sind wir sehr gespannt, was Sie uns dazu zu sagen haben. Wann hat Jesus gebetet?
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist schon ein Thema, auf das man gar nicht so ohne weiteres kommt, denn auf der einen Seite sagt der Katechismus, das ganze Leben Jesu war im Grunde Gebet, war Hingabe des Vaters. Aber wo wird das denn deutlich? Wo wird denn angesprochen, dass er überhaupt gebetet hat? Und ich vermute mal, dass es Ihnen so geht wie mir, dass man viele Dinge irgendwo weiß, aber gar nicht registriert hat. Dass das Gebet auch immer wieder mal angesprochen ist, dass wir etwas davon erfahren. Und ich habe mir natürlich auch die Mühe gemacht und habe mit Hilfe einer Konkordanz mal geguckt unter dem Stichwort, was sich da findet. Und bin an manchen Stellen fündig geworden, an entscheidenden Stellen. Und die möchte ich vielleicht ein bisschen einfach so vertiefen. Beim Evangelisten Lukas im 3. Kapitel, Vers 21, ist die Taufe Jesu das Thema. Jesus geht zum Jordan, zu Johannes dem Täufer, reiht sich ein in die Schar derer, die da eine Bußtaufe empfangen. Aber es ist eigens erwähnt, während er betete, öffnete sich der Himmel und eine Stimme vom Himmel sprach, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören, an dem ich gefallen finde. Das ist das erste Zeugnis, das in das Gebet des Herrn hineinkommt. Der Herr betet, der Herr richtet sich aus nach dem Vater und der Vater antwortet. Der Vater antwortet für die Umstehenden vernehmlich. Gebet mit Antwort. Aber es gibt natürlich auch die vielen Gebete, wo man nicht unbedingt eine Antwort erwartet und nicht bekommt. Und manchmal ist die Antwort auch ganz anders. Manchmal betet der Herr auch ganz anders. Jedenfalls, wie es uns berichtet wird. Wobei ich immer wieder denke, ja, sein ganzes Leben war Gebet, denn wie sollte er ein solches Leben führen, ohne ganz im Vater zu sein? Und das sagt er ja an anderer Stelle. Der Vater und ich, wir sind eins. Und wie mich der Vater geliebt hat, so liebe ich euch. Und aus dieser Verbindung, das ist die Verbindung, dass man im Gebet bei dem bleibt, mit dem man in Verbindung steht. Dass es nicht so eine Momentaufnahme nur ist, so jetzt brauche ich dich mal, aber ansonsten kümmere ich mich nicht um dich. So ist das überwiegend bei uns, fürchte ich. Uns fällt eher immer nur ein, wenn wir dringend etwas brauchen, wenn wir in Not sind, wenn eine bestimmte Gefahr heraufzieht. Aber im Grunde, wir haben darüber auch schon gesprochen, ist Gebet in Verbindung bleiben mit ihm. Wir mit Jesus und er mit dem Vater. Und aus dieser Verbindung erwächst alles Gute. Und wir hören das, ohne dass davon immer ausdrücklich gesprochen wird, dass diese Verbindung lebendig ist. Denn er muss sie ja intensiv gepflegt haben, sonst würde er ja nicht auch die Heilige Schrift, die Schrift des Alten Testamentes, so gut kennen. Und ich bin ganz sicher, auch wenn das nicht geschrieben steht, dass genau das war, er hat das Gebetsleben gepflegt, so wie das alle Juden gepflegt haben. Er hat die Psalmen gebetet, er hat sich in die Schriften vertieft. Und von daher konnte er immer da, wo es nötig war, auch die nötigen Schriftstellen zitieren. Das macht ihn ja aus, dass er wusste, ob das in der Versuchungsgeschichte ist, im Zwiegespräch mit dem Teufel oder an anderen Stellen. Da wird es immer wieder sichtbar, dass er sich auskennt. Und es ist nicht immer nur eine momentane Eingebung, die da irgendwo kommt, sondern das ist die Frucht, aus der man schöpfen kann, wenn man mit ihm in Verbindung bleibt. Und es gilt im Grunde, wie es für Jesus galt, so gilt das auch für uns. Dann leben wir mit ihm, dann ist im richtigen Moment auch immer das Richtige da, dann weiß man das Richtige, dann entscheidet man das Richtige. Und ich denke immer an die Begegnung mit Johannes Paul II. 1996 im Olympiastadion, ich war assistierender Diakon, aber vorher noch von ihm einen Handschlag erhielten und ein kleines Geschenk, alle, die an diesem Gottesdienst beteiligt waren. Und da hatte ich immer wieder den Eindruck, er taucht nur einen Moment lang auf, um das Alltägliche zu tun, und dann ist er wieder in der Verbindung mit dem lebendigen Gott, dem er sein Leben geschenkt hat und der ihn berufen hat, die Kirche zu leiten. Vielleicht kennen Sie auch solche Menschen, wo man es merkt, dass da einer wirklich mit Gott lebt. Die zweite Stelle, die bei Lukas steht, da kamen viele, um ihn zu hören. Welche traumhaften Zeiten waren das noch, als viele kamen. Heute laufen viele weg. Sie wollen ihn gar nicht mehr hören. Denn Wort des lebendigen Gottes ist ja seine Stimme. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus ist ja seine Stimme. Und wenn wir nicht mehr in die Kirche gehen, wenn wir diese Stimme nicht mehr hören, die uns da zugesprochen wird durch einen menschlichen Mund, dann ist es doch ein Weglaufen. Das Gegenteil müssten wir heute ganz besonders machen, in dieser Bedrängnis, in dieser Zeit. So macht er es ja auch. Er aber zog sich, so heißt es, in die Einsamkeit zurück und betete. Da steht nicht, was er gebetet hat. Da stehen keine Formulierungen. Da steht nur, er betete. Und dieses dort beten gehen in dieser Situation heißt, ich übergebe mich ganz und gar wieder dem Vater. Ich übergebe alles, was ich bin, was ich habe. Ich lege es wieder in seine Hände und er wird das Richtige damit machen. Und so wird er dann die großen Predigten auch halten. Davor ist sicher immer Gebet. Sonst kann man solche Worte nicht sagen. Und wir gehen natürlich immer davon aus, dass er ja der Sohn Gottes war. Und das stimmt natürlich auch. wir sagen auch, er war ganz Mensch, in allem uns gleich. Das heißt, es läuft vieles auch auf dieser menschlichen Schiene da, so wie Gott mit jedem anderen ausspricht, so sprach er an vielen Stellen auch mit seinem Sohn und der Sohn mit ihm. Sonst kann er nicht ganz Mensch sein. Er ist nicht immer nur der Überhöhte, der Unnahbare, der so schwer Nachvollziehbares tut. Nein, er tut auch das, was jedermann so tun kann, damit dieser Glaube lebendig bleibt, damit dieses Vertrauen lebendig bleibt, dass wir in ihm immer wieder das erfahren, was uns Not tut. Er zog sich in die Einsamkeit zurück. Viele Stunden, manchmal ganze Nächte. Ja, er ging auf einen Berg, um zu beten, die ganze Nacht. Und danach erfolgt diese große Entscheidung, dass er die 12 auswählt. Ich bin etwas ketzerisch und habe mich gefragt, mein Gott, wenn er eine ganze Nacht betet und dann kommt im Grunde nichts Besseres, ich sage das mal etwas so locker, nichts Besseres heraus als diese 12. Muss man, um solche Leute zu finden, muss man da eine ganze Nacht beten. Aber ich denke, der Ansatz war verkehrt. Ich habe es begriffen, er hat gebetet, dass er es genau mit diesen macht, dieses große Werk, die Kirche zu gründen. Die Kirche, die er auf diese 12 gründet. Und weil er sie mit dem Willen des Vaters auf sie gründet, weiß er auch, dass das funktioniert, was er tut. Dass er es genau mit diesem tun kann, was da anliegt. Die Welt umkehren. Auch wenn die Schwachstellen offensichtlich sind. Und sie werden in der Bibel nicht verschwiegen, das, was der Petrus da tut. Die Petrus, die Unsicherheit, als sie im Sturm auf dem See sind. Die Versuchung, um Gottes Willen, geh jetzt nicht nach Jerusalem, was die mit dir machen, das muss nicht sein. Und wir wissen, wie er den Petrus in die Parade fährt. Nein, die Schwachstellen werden nicht verschwiegen. Aber wir wissen trotzdem, dass dieses Gebet die Früchte hervorbrachte, die es bringen sollte. Nämlich, dass die Kirche auf diesen Felsen Petrus gegründet ist und dass das 2000 Jahre schon funktioniert. Und liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können sicher sein, bei allem Unguten, was sich da heute auch innerkirchlich breit macht, diese Kirche geht auch in unserer Zeit nicht unter. Weil dahinter er steht, der ganz mit dem Vater in Verbindung war und der den Heiligen Geist herabgerufen hat. Das war auch mehr oder weniger ein Gebet. Ich sende ihn euch. Das heißt, ich bitte den Vater, dass er ihn euch schickt. Auch ein Gebet. Wir hören das immer gar nicht so, wie es in Wirklichkeit war. Er beruft die Jünger, er sendet sie am Ende aus, geht hinaus in die ganze Welt, macht das, was ich euch sage. Und ihr werdet die Erfahrung machen, dass es wirklich funktioniert. Denn ich bin ganz sicher, wir haben ihn auch mit großen Augen angeguckt und haben gesagt, wer sind wir denn, dass das gehen soll? Wer sind wir? Wir 12, gucken wir uns doch mal an. Was kriegen wir denn schon zustande? Und sie machen, können das in der Apostelgeschichte nachlesen, die Erfahrung, dass es wirklich funktioniert, dass er mit ihnen ist. Und dass die Kraft, die er sich vom Vater geholt hat und weitergegeben hat, an sie auch wirksam ist. Und die ist bis heute wirksam. Die Macht des Gebetes. Wir können sie an ihm ablesen. Und wir können auch ablesen daran, dass es nur damit geht, mit diesem Gebet, mit dieser Hingabe, mit dieser Verbindung in ihm und durch ihn mit dem Vater. Und wenn diese Verbindung abreißt, dann macht sich alles andere breit und kommt alles Fragwürdige zum Vorschein. Und wir wissen, wie viel davon heute in der Welt da ist. Das nächste ist, was bei Lukas steht, 9. Kapitel. Der Herr nimmt die 3 mit und geht auf den Berg der Verklärung. Dort betet er. Und da geschieht wieder etwas Unglaubliches. dass sie ihn in seiner Herrlichkeit schon sehen, dass sie sehen, wie intensiv diese Verbindung Jesu mit dem Vater im Himmel ist. Dass von dem Glanz des Vaters, von dem Glanz der Herrlichkeit des Himmels schon etwas deutlich wird auf diesem Berg, in Jesus. Und ja, da sind die beiden anderen noch, Mose und Elia. Ein Blick in den Himmel darf man tun, da, wo Jesus gebetet hat, wird auch für die anderen etwas sichtbar, für die drei Ausgesuchten. Und ich denke immer wieder bei dieser Geschichte, die fällt mir immer und immer wieder ein, weil das auch unsere eigene Wirklichkeit immer wieder spiegelt, dass wir manchmal so eine Erfahrung mit Gott haben und so sicher sind, dass alles gut ist und dass er das macht, was er sagt und verheißt. Und dass wir im nächsten Moment schon wieder so unsicher sind und uns so viel Sorgen machen. Aber das war bei denen auch nicht anders. Die konnten nicht auf dem Berg bleiben. Hier, lass es gut sein, Herr. Hier, das ist es, was wir suchen. Das ist es, was wir brauchen. Aber der Herr sagt, es ist noch nicht so weit. Sie müssen wieder runter in die Niederung. Sie müssen sich wieder darauf verlassen, dass diese Wirklichkeit, die sie erleben durften, in der ganzen Fülle erst zu einer anderen Zeit, an einem anderen Punkt ihres Lebens kommt. Und diese Begebenheit auf dem Berg, die bewahrt sie nicht. Ich habe das bestimmt auch schon gesagt, bewahrt sie nicht davor, danach noch manches Fragwürdige zu machen. Bewahrt den Petrus nicht davor, ihn zu verleugnen in der Nacht des Gründonnerstags. Bewahrt die anderen, nicht ihn alleine zu lassen. Einer von den 12 steht nur unter dem Kreuz. Dabei hätten sie es doch wissen müssen. Aber vielleicht war die eigene Verbindung zu ihm immer noch nicht stark genug. Wir werden wohl auch selber unser ganzes Leben, so wie es Jesus selber gekonnt hat, vielleicht doch nicht dahin kommen. Das heißt, bei manchen Heiligen hat man so den Eindruck, dass die das auch so gekonnt haben. Und ich habe vorhin das schon gesagt, bei unserem Papst Johannes Paul II., da hatte ich das auch den Eindruck, dass er es so lebt, dass er diese Begegnung mit dem Herrn, diese Verbindung so intensiv hatte, dass sie bis in die Jetztzeit, die er erlebt hat, in all die Höhen und Tiefen, die da waren, getragen hat, dass es ihn im Grunde befähigt hat, das Leben so zu leben, wie er es gelebt hat, so wie es ja sein großer Chef auch gemacht hat. Die Verbindung mit dem Vater macht es möglich, dass man das tun kann, was man tut. Das ist das Zeugnis geben und das ist sogar sein Leben hingeben. Sein Leben hingeben, ja. Ein Martyrium bestehen. Das kommt nur aus der Verbindung mit ihm. Das kommt nicht aus frommem Gerede, das kommt nicht aus schönen Wünschen, das kommt nicht aus irgendwas, was man sich theoretisch als theologische Weisheit irgendwo eingeprägt hat, sondern das kommt einzig nur allein aus dieser Verbindung mit ihm. Das sagt er ja auch an einer anderen Stelle. Wenn man euch bedroht, wenn man euch vor die Gerichte schleppt, macht euch keine Sorgen. Ich bin dann bei euch. Ich gebe euch das, was ihr braucht. Und von daher wird auch bei ihm immer wieder deutlich, es geht nur, und ich werde nicht müde, es zu sagen, in der lebendigen Verbindung mit ihm. Nicht so irgendwo mal ein bisschen und irgendwo mal gehorcht und irgendwo mal einen Gottesdienst und irgendwo mal, sondern das in ihm bleiben. Und dazu muss man gar nicht viele Worte machen, dafür muss man gar nicht viele Litaneien herunterbeten, dafür muss man, das ist alles wichtig, das ist alles gut, ich will es um Gottes Willen nicht beiseite schieben, aber das Entscheidende ist es nicht. Das Entscheidende ist, dass man in ihm bleibt, in der Verbindung, in der lebendigen Verbindung mit ihm, denn nur aus dieser Verbindung kommt es. Und diese Verbindung herstellen, das ist es, was wir tun können. Dass wir uns dafür immer wieder öffnen, dafür immer wieder das tun, was er getan hat. Wir haben es gesagt, im Gebet sein, im Gespräch sein mit ihm, sich immer wieder ihm hinhalten. Dieses so schnelle und so kurze Gebet, das wir auch als Lied im Gotteslob haben, das ist im Grunde alles, was man wirklich braucht. Jesus, dir lebe ich, Jesus, dir sterbe ich, Jesus, dein bin ich im Leben und im Tod. Das zu versuchen, es wirklich zu verinnerlichen, dass das Gebet trägt, genau das hat der Herr gesagt. Vater, dir lebe ich. Ich bin gekommen, deinen Willen zu tun. Nichts anderes will ich. Und als er die Jünger beten lehrte, da kriegen wir von ihm selber gesagt, wie es geht, das Beten, das richtige Beten. Ich war etwas irritiert mal, das ist schon eine ganze Weile her, aber ich habe das nie vergessen. Da hat ein Priester gesagt, und jetzt beten wir, wie Jesus selber gebetet hat. Da habe ich gedacht, das ist ja gut gemeint, das hört sich auch fromm an. Aber Jesus hat nicht gebetet, vergib uns unsere Schuld. Er hat nicht die zweite Hälfte dieses Vaterunsers so gebetet wie wir. Das ist nur unser Gebet. Er hat gebetet, Vater, dein Name sei geheiligt. Das mache ich jeden Tag, jeden Augenblick. Vater, dein Wille geschehe. Das mache ich jeden Tag, jeden Augenblick, so gut ich kann. Das ist es, was er gebetet hat. Aber nicht vergib uns unsere Schuld. Das ist das, was wir sagen müssen als Antwort auf die ersten drei Bitten, weil wir so oft ja gar nicht seinen Willen tun, weil wir so oft gar nicht seinen Namen heilig halten, weil wir so oft ja gar nicht die Verbindung suchen. Und deshalb müssen wir sagen, vergib uns unsere Schuld. Gib uns, was wir heute brauchen, das Brot des Lebens, dass wir in dem immer wieder gefüttert und gespeist werden, damit wir das können, was Not tut, deinen Namen heiligen, deinen Willen erfüllen. Ich, Vater, immer wieder in unser Leben hineinzunehmen. So hat der Herr es gemacht. Das heißt Gebet. Das heißt wirklich Gebet. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen offenbart hast. Das ist so ein Gebet, das der Herr gebetet hat für die, die er berufen hat, für die, die er heute beruft, für alle die, die mit so viel Schwachheit ausgestattet sind, bei denen so viel Fragwürdiges in ihrem Leben auch vorkommt und die doch in ihrer Schlichtheit im Grunde etwas begreifen können und dürfen und oft ja auch begreifen, was so manchem klugen, Hochstudierten verborgen bleibt. Und es wäre auch ganz sicher, das klingt etwas ketzerisch, aber ich sage es so, ich glaube, dass heute manche Oma, manche Großmutter mehr von dem weiß, worum es geht, als so mancher Theologe. Ich weiß, dass man sowas nicht mehr sagen darf, aber ich bin sicher, dass es so ist. Und ich weiß, dass ich meinem Weihbischof vor vielen Jahren schon mal gesagt habe, wie kann das so sein, dass Priester, dass Bischöfe, dass Theologen solche merkwürdigen Dinge vertreten und verkündigen. Und dann hat genau der Weihbischof mir dieses Wort auch gesagt. Das Gebet des Herrn, dass du das den Weisen und Klugen verborgen hast. Weil es nicht zuerst um unseren Verstand geht, sondern weil es bei ihm immer zuerst um unser Herz geht. Und über das Herz geht die Verbindung mit dem Herrn. Der Verstand ist uns manchmal sogar dabei im Wege. Wir haben ihn, um ihn zu nutzen, natürlich, und wir können mit dem Verstand unendlich viel auch begreifen, aber das Letzte und Tiefste begreifen wir nicht mit dem Verstand. Das begreifen wir nur mit dem Herzen. Im Kleinen Prinz heißt es, man sieht nur mit dem Herzen gut. Und alle wirklich wichtigen Dinge sind nicht Erfahrungen des Verstandes, sondern des Herzens. So großartig auch Verstandeserinnerungen sein mögen. Ich habe einen Vortrag gehört von einem Professor über die Großartigkeit des Weltalls. Mir blieb der Mund offen stehen. Was das für ein... Das sind Erkenntnisse über den Verstand. Aber viel, viel größer ist die Liebe Gottes, die das alles möglich macht. Die begreifen wir nicht mehr mit unserem Verstand. Die begreifen wir mit unserem Glauben, mit unserem geöffneten Herzen, mit unserer Hingabe an ihn. Da wird uns etwas erfahrbar. Da wissen wir, was wir festhalten müssen, in diesem Preis festhalten müssen. Und der Herr betet selber, dass sie das können, die er aussendet. Und an besonderer Stelle hat er es gesagt für den Petrus: Ich habe für dich gebetet, dass du standhaft bleibst, dass du immer verstehst, die anderen zu trösten, dass du ihnen den Weg zu weisen vermagst, dass du dich nicht auf die Abwege einlässt. Ich habe dich gebetet, stärke du die Brüder. Auch das Gebet des Herrn. Und wir erinnern uns, dass er bei vielen der Heilungen, bei den Wundern, die er getan hat, zum Himmel aufschaute. Vater, ist das jetzt richtig, was ich mache? Und wenn es richtig ist, dann gib du das Wirken, dass es auch gelingt jetzt. Wir wissen es, nahm das Brot, dankte und dann reichte er es ihnen. Ob das bei der wunderbaren Brotvermehrung war oder im Abendmahlsaal. Ja, das sind die Gebete, die der Herr uns schenkt. Bleibt beim Vater im Himmel, bleibt bei ihm, haltet euch an ihn, macht euch an ihm fest. Und dann müsst ihr euch keine Sorgen machen. Dann kann ruhig die Dunkelheit groß werden. Dann kann ruhig die Not und Bedrängnis groß werden. Ihr werdet darin nicht untergehen. Und wir werden darüber an anderer Stelle noch einmal reden, denn die Not und Bedrängnis, die kam ja auch ihm zu. Er war ja nicht befreit davon. Und wir wissen das, die Leidensgeschichte. Das ist nochmal ein eigenes Thema, aber wir lassen es heute schon mal anklingen. So als Vorgeschmack darauf, wie ernst man es meinen muss und wie ernst auch die Konsequenzen sind und wie sehr man sicher sein darf, dass auch in einer solchen Bedrängnis, in einer solchen Not, der nahe ist, der allem ein gutes Gelingen geben kann, von dem der Herr sagt, denen, die ihn lieben, wird alles zum Guten gereichen. Liebe Hörerinnen und Hörer, denen, die ihn lieben, wird alles zum Guten gereichen. Da sind wir bei Jesus, dem menschgewordenen Sohn Gottes, der die Liebe des Vaters über alles hochgehalten hat und von dem wir lernen können, wie wir es zu machen haben selber. Bei den vielen Heiligen, die ihm geglaubt haben, die ihr Leben auch so ausgerichtet haben. Und so sind wir an der Stelle, dass es auch in unserem Glauben nichts Wichtigeres gibt, als ihn da nachzuahmen. So wie er es gesagt hat, wer mein Jünger sein will, der folge mir nach. Und er mache das, was ich getan habe. Er ahme mich in allem nach. Bei jeder guten Tat, bei jedem, was uns begegnet, und wir hören das an anderer Stelle auch, alles, was ihr tut, in Gedanken, Worten und Werken, das tut alles zur Ehre Gottes. Das tut alles zu seinem Lob, zu seinem Ruhm, zum Heiligen seines Namens. Das war der Weg Jesu, wie er ihn gegangen ist. Und ich wünsche uns, dass wir diesen Weg immer wieder ein bisschen besser vielleicht gehen, als es uns oft gelingt. Und dass wir da, wo wir merken, wie Not tut, was da gefordert ist und wir es doch nicht können, dass wir dann auch beten und sagen, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Herr, hilf mir, das zu tun, so wie es richtig vor dir ist. Geh nicht weg, lass mich nicht allein, sondern reich mir immer wieder deine Hand. Und dann darf ich sicher sein, dass es auch geschieht, liebe Hörerinnen und Hörer. Das wünsche ich jedem Einzelnen von Ihnen heute an diesem Tag. Und das wünsche ich allen, die zu unserer Kirche immer noch gehören, dass sie so im Glauben gestärkt werden und dass das Feuer der Liebe zu Jesus, zum Vater in ihnen nicht erlischt, sondern dass sie sich im Gebet immer wieder das Anfachen dieses Feuers erbitten von ihm, damit es weitergeht, gut weitergeht mit uns, mit der Kirche, mit der Heiligung seines Namens. Und da kann ich eigentlich nur noch sagen, so möge es sein. Und das heißt, Sie wissen es alle. Amen.
Wann hat Jesus gebetet? Wie hat er uns beten gelehrt? Was sagt uns das Gebet? Was zeigt uns das Gebet Jesu für unser eigenes Leben mit Gott? Das war Thema dieser Betrachtung von Diakon Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Liebe Hörerinnen und Hörer, so wesentliche Gedanken, die muss man nachhören und die muss man vor allen Dingen auch teilen, kann man in unserer Mediathek auf horeb.org und dann in den sozialen Netzwerken einfach mal den Link zu dieser Sendung auch mal teilen. Wer weiß, wo genau diese Worte genau dahin treffen, wo es gerade Not tut. Herzliche Einladung dazu. Schauen Sie auch in die Details zu dieser Sendung auf horeb.org. Dort finden Sie einen Hinweis auf die Bücher von Diakon Werner Kiesig, die im Bernardus Verlag erschienen sind, Gott auf den Fersen, in der Bibel stets geschrieben, oder auch die Gleichnisse Jesu. Mein Name ist Gregor Dornis. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke, dass Sie durch Ihr Gebet und Ihre Spende unsere Arbeit möglich machen. Radio Horeb, die deutsche Radio Maria Station, gäbe es nicht wie alle anderen Radio Maria Stationen weltweit auch. Uns gäbe es nicht, wenn wir nicht von Ihnen im Gebet natürlich und natürlich auch materiell unterstützt würden. Sie machen das hier möglich. Danke Ihnen allen dafür. Danke, Diakon Kiesig, für diese Gedanken, für ja auch die mahnenden und einladenden Worte zum Gebet, dass wir unser Herz öffnen, dass wir unseren Glauben alltäglich auf Gott ausrichten, unser Leben mit Gott. Und jetzt haben wir jemanden wie Sie, der zum Diakon geweiht ist, also der ein sakramentales Weiheamt ausübt. Und jetzt bitten wir Sie an dieser Stelle um Ihre Stärkung. Stärken Sie uns in unserem Glauben durch Ihr besonderes Gebet, durch den Segen.
Die heilige Clara mit Monstranz vertrieb die Feinde damit ganz. Es ist bezeugt, nicht ausgedacht. Bei solchen hat man's auch gemacht. Sehr viele, die schon Gott vergessen, besuchten eifrig heilige Messen. Sie wussten, wer was ändern kann, und riefen flehentlich ihn an. Heute ist da vieles umgekehrt, zu ihm der Zugang noch erschwert. Drum bitte ich euch, Schwestern, Brüder, entdeckt das Gottvertrauen wieder. Dann weicht die Angst aus euren Herzen, und ihr verliert nicht Lachen, Scherzen, könnt mit Humor und Gottvertrauen die Zukunft meistern, nicht nur schauen. Er ist noch da, er bringt das Heil. Glaubt manche auch das Gegenteil. Glaubt fest an ihn, traut seinem Namen. Damit für heute aus und Amen. Und der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes gebe all eurem Bemühen auch den Erfolg und die Kraft in alle Ewigkeit. Amen.